Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass der Saal so voll ist tatsächlich auch und ich freue mich über unsere neue Predigtserie, nämlich Gottes großes Projekt. Ja, ich fand es richtig cool irgendwie, als wir diesen Einfall hatten, uns da wirklich auf diesen Epheserbrief zu stürzen. Und ja, es war eigentlich ganz lustig, weil erst hat Wolfgang nur über den Epheserbrief nachgedacht und dann haben wir überlegt, was wäre dran und so und haben unsere Werte sind wir so durchgegangen, haben gedacht, es wäre cool, wenn die irgendwo wieder vorkommen. Und dann habe ich die Briefe durchforscht und dann habe ich ihm irgendwann einen Epheserbrief geschrieben und dann hat er gesagt, ja, das habe ich gedacht, aber hatte ich irgendwie nicht gesagt. Und so waren wir auf einem Kurs und ich freue mich über die nächsten Wochen. Ja, genau, zunächst mal vielleicht gar nicht so direkt zu diesem Brief, sondern einfach das, was mich so beschäftigt. Ich lese zurzeit verschiedenste Bücher, Spiegel-Bestseller, gibt es ein Buch, schnelles Denken, langsames Denken und so. Das beschäftigt mich dann auch. Das finde ich richtig interessant, spannend, was da so Menschen auch herausgefunden haben über uns. Und ja, insgesamt bin ich schon irgendwie tief beeindruckt von dem, was Menschen so alles herausfinden, wissen, wo ich manchmal davor stehe und denke, verrückt. Ja. Zum Beispiel, alle 5 Minuten wird eine neue chemische Formel entdeckt und gibt es eine neue medizinische Erkenntnis. Man sagt, dass das gesamte Weltwissen, was sich so in den letzten Jahren irgendwann irgendwie über 100 Jahre mal verdoppelt hat, das wird sich in 8 Jahren verdoppelt haben oder jetzt noch in 5 Jahren, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, es gibt schon vieles, wo man einfach dasteht und vielleicht so denkt, boah, groß, riesig, unglaublich, was irgendwie alles passiert, was alles entwickelt wird. Und manchmal hält man so vielleicht den Glauben dagegen und denkt so, okay, da passiert irgendwie vielleicht nicht so viel. Ja, so geht's mir zumindest, wenn ich so meine Glaubensentwicklung anschaue, das, was ich über die Jahre irgendwie gelernt und geschafft habe und irgendwie weiß und anwenden kann, dann denke ich manchmal, ja, da gibt's ein Buch 7 Wege zur Effektivität. Ich habe sie noch nicht drauf, ja, ganz ehrlich. Genau. Und ich merke das auch in meinem Job. Ja, da gibt's einen Arbeitskollegen und der hat so viel Liebe für diese Kinder da und der hängt sich so rein. Und manchmal denke ich mir, boah, Martin, echt, also ja, der ist auch beliebter bei den Kindern, was irgendwie klar ist, weil er einfach richtig, richtig cool ist und richtig on fire ist für seinen Job. Und ja, beeindruckend, aber ja, bei ich fühle mich dann vielleicht manchmal so, ich kann da nicht mithalten. Und ich glaube, das kann auch ein Gefühl sein von uns als Gemeinde. Ich habe meine Predigt genannt, das Beeindruckende an der Gemeinde. Und wir stehen vielleicht manchmal da und erzählen, was so in der Gemeinde passiert und dann fragt mich jemand, ja und wie ist es dann mit dieser und jener Sache und dann sage ich, ja, da sind wir dran, da passiert schon was, das dauert nur ein bisschen länger und ja, wir fühlen uns vielleicht manchmal so und wir haben auch die praktische Realität, dass wir nicht immer so gut aufgestellt sind in allem, ja, es könnte überall besser laufen, denke ich, vielleicht denkst du da an deinen Hauskreis, der seit Jahren irgendwie nicht wirklich gewachsen ist oder an deinen Bereich in der Gemeinde, wo du nicht wirklich vorwärts kommst und wo du denkst, irgendwie könnte da doch viel mehr passieren, passiert aber nicht. Ja. Und so bin ich so ein bisschen auf diese Frage gestoßen, ja, was ist denn eigentlich so beeindruckend? Was haben wir eigentlich zu bieten, wo wir sagen können, Edge Badge, das haben die anderen nicht. Ja. Oder was ist das Beeindruckende, was im Glauben und in der Gemeinde verborgen ist. Und ich glaube, diese Frage führt uns tatsächlich auch zu diesem Brief, weil bei den Ephesern, man kann sich tatsächlich fragen, warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Und es ist gut möglich, dass diese Stadt, die voll von Prunk und Glorie war, wo ständig sich was entwickelt hat, wo die ganze Zeit was vorwärts ging, wo eine Sache nach der anderen gebaut wurde, wo es ein riesiges Theater mit 25.000 Plätzen gab, wo die Leute alle zu dem Tempel der Diana gekommen sind und ihr Geld da verwahrt haben, weil das eine gute Bank war und wo einfach richtig viel, viel abging, viel Entwicklung war. Da stand die wahrscheinlich nicht so große Gemeinde da mit ihrem kleinen Hauskreis vielleicht und konnte da irgendwie nichts dagegen halten. So. Und zu diesen Leuten schreibt jetzt Paulus, und ich will euch vorlesen, Epheser 1, ab Vers 3, und ihr dürft auch gern mitlesen. Ich habe euch mal meinen Text so, wie ich ihn selber gegliedert habe und so mitgegeben, dass ihr das seht, wie man das so auch machen kann, wenn man sich ja, vorbereitet und wenn man so einen Text besser verstehen will. Dann guckt man, was passt zusammen, zum Beispiel, wie er uns auserwählt hat, das auserwählt, da bezieht sich dann das, dass wir heilig sind und so weiter dazu. Also da kann man sich das genauer anschauen, zumindest ihr jetzt hier, die Leute mit der Aufnahme, leider nicht genau. Ich lese vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Man kann auch sagen, jeder himmlischen Segnung in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, Klammer auf, Sohn, Klammer zu. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung, für den Plan, bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenfassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und sind auch wir zum Erbteil geworden, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, wir, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Danke, Jesus, für diesen Text und danke dafür, dass wir ja, diesen Text heute vielleicht ein Stück besser verstehen dürfen und vor allem dein Reden hören dürfen. Und ich bete, dass ich da in Klarheit und Wahrheit sprechen kann. Amen. Ja, zunächst mal, ich habe euch natürlich nicht die leichteste Übersetzung rausgesucht für diesen Text. Ich finde, wenn man ihn so liest, auch in anderen Übersetzungen, der erschlägt einen erstmal. Ja, also da gibt's auch einen ganz langen Satz in diesem Text, wo man denkt, Paulus, kannst du dich nicht ein bisschen kürzer halten? Kannst du es nicht ein bisschen einfacher gestalten? Paulus, komm mal runter. Und jemand, der sich mit dieser Textgattung und Stil und so weiter beschäftigt hat, gesagt, was Paulus hier macht, ist eine monumentale Architektonik. und ich denke mir, krass, ja, Paulus, man möchte fast sagen, ja, komm mal runter, die ganze Zeit vom Preis und herrlich und reich und groß. Und ja, Paulus, er schreibt hier an eine Gemeinde, die jetzt wahrscheinlich nicht gerade in einer besonderen Situation ist. Also es ist keine auffällige Gemeinde jetzt, die durch irgendwas besonders hervorsticht, und es ist auch nicht so, dass gerade ein neues Gebäude eingeweiht wird. Vielleicht schon, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Paulus schreibt eigentlich in eine Situation, an der eigentlich alles gewöhnlich ist. Ja? Und vielleicht ist es für uns auch so eine erste Lektion. Paulus sieht in einer gewöhnlichen Situation etwas Großes. Er sieht in dieser vielleicht auch ja, langsamen Situation der Gemeinde, wo sich wenig tut, wo vielleicht nicht alles so vorwärts geht, sieht er was Großes, nämlich Gottes großes Wirken. Und was hier geschieht ist, Paulus, er bietet uns einen Perspektivenwechsel an. Er hilft uns, ein anderes Bild zu bekommen. Und ich glaube, wenn man den Text so ein bisschen nach den Wörtern mal gliedert, dann fällt einem auf, dass Paulus wirklich so einen völlig anderen Blick hat auf Gemeinde als wir manchmal. Ich will euch das mal zeigen. Genau, du darfst auch die nächste Folie mal zeigen. Hier Wortstatistik. Ja, ich habe das mal auch aufgeführt für euch. Also das könnt ihr mal machen, wenn ihr so irgendwie einen Text ein bisschen besser verstehen wollt. Was kommt da drin vor? Und eine Hilfe ist, so ein kleiner Tipp ist, das, was oft drin steht, darum geht's meistens, okay? Und hier fällt erstmal auf, 25 Mal heißt irgendwas mit er, Jesus, sein, ihm, lauter Sachen, die sich auf Jesus beziehen. Und dann dazu gibt's noch zweimal Sachen über den Vater und zweimal über den Heiligen Geist. Und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu den 12 Wörtern über wir und uns, beziehungsweise 3 mit ihr, das sind ja viel, viel mehr. Das ist viel mehr Gott eigentlich als der Mensch. Und ich glaube, das ist so eine erste Lektion hier auch wieder. Jesus kommt doppelt so oft vor. Ja, Jesus kommt doppelt so oft vor. Und wenn wir an Gemeinde denken, ich weiß nicht, an was du denkst, aber oft ist es doch so, ja, da beschäftigen uns irgendwelche Sachen, die der Dienst, der letztes Mal nicht gemacht wurde, die Aussage von Person XY, die uns immer noch nervt. Und wir verstehen nicht, was Gott eigentlich möchte. Wisst ihr, was auffällt? Hier kommt nirgendwo das Wort Ich vor. Es kommt nirgendwo Ich, mein, also unser schon, aber auch viel seltener als das Wort Jesus und seine und Bezüge auf ihn. Und das ist, finde ich so krass eigentlich und spannend, hier zu sehen, was Paulus für eine Perspektive hat. Er sagt, ja, die Gemeinde ist absolut beeindruckend, aber in erster Linie wegen Gott, weil er hier ist, weil er was tut, weil er am Wirken ist, weil er seinen Sohn geschickt hat und so weiter. Und das Nächste, was wir sehen, ist, 9-mal geht's um den Willen Gottes, um seinen Plan, um das, was er vorhat. Und auch da, finde ich, gehen wir oft darüber hinweg und wir sagen, ja, wir haben ja Vergebung und Gnade und so und dann können wir jetzt unser Leben irgendwie gestalten. Hey, nein, vor alledem gibt es einen Plan Gottes, gibt es einen Willen Gottes, gibt es eine Richtung, die Gott bestimmt hat und in die Dinge gehen sollen. Und dann kommt die Gnade ins Spiel und Gott will letztendlich, dass wir das auch erleben. Und dann geht's aber auch wieder weiter, kann man fast sagen, ja, 5-mal Gnade, wozu? Nämlich damit wir ihm preisen. Und das führt uns letztendlich dahin, dass wir Herrlichkeit erleben, dass wir die Himmelswelt wahrnehmen können. Und dann haben wir das, was wir ganz praktisch im Alltag brauchen, nämlich Weisheit und Erkenntnis und einen heiligen Lebensstil. Also ich weiß, das ist jetzt nicht die direkte Auslegung dieses Textes, aber das, finde ich, ist tatsächlich eine andere Perspektive, die wir hier bekommen können. Und ich glaube, die richtige Perspektive zu haben, ist so, so, so wichtig. Ich habe gerade in einem Buch auch gelesen, wo ein Mann schreibt, der verschiedenste auch Motivationsbücher gelesen hat. Und sein Sohn, also der Sachverhalt ist, sein Sohn ist schlecht in der Schule. Er kommt nicht wirklich mit und dazu verhält er sich manchmal auch nicht so cool und wird deswegen auch ein bisschen getriezt und gemobbt. Und er und seine Frau, sie versuchen die ganze Zeit, diesem Sohn zu helfen. Und sie motivieren ihn die ganze Zeit und sagen, hey, du kriegst es hin, du schaffst es, wir helfen dir. Und irgendwann fällt ihm aber auf, diese ganze Motivation, die er da gibt, die bringt nichts. Und er denkt weiter nach und er merkt, er selber hat ein falsches Bild auf diesen Jungen. Er schaut auf seine anderen Kinder und ist irgendwie von ihnen überzeugt. Und von dem Sohn ist er nicht so überzeugt. Da haben andere irgendwelche Bemerkungen gemacht und er hat angefangen, das zu glauben. Und er schaut auf seinen Sohn und sieht halt einen Jungen, den man unterstützen muss. Und er hat gesagt, und dann hat er mit seiner Frau das besprochen und sie haben ihre Sichtweise ändern können. Und dann haben sie aufgehört, ihn zu motivieren. Die haben gesagt, hey, das schaffst du, wir brauchen dir nicht helfen, so, ja, das kriegst du hin. Und haben ihn ein Stück weit auch alleine gelassen, was für den Jungen am Anfang schwer war. Aber der ist richtig aufgeblüht, der ist total gewachsen, der ist komplett ein anderer Mensch geworden. Warum? Weil die Eltern eine andere Perspektive eingenommen haben, weil sie an ihrem Bild gearbeitet haben, was sie über diesen Jungen hatten. Und ich fand es ziemlich cool, das so zu lesen, weil ich glaube, das ist so viel wichtiger manchmal, nicht das, was wir leisten, das, was wir in erster Linie jetzt irgendwie an unserem Leben ändern, ob wir nochmal eine Schippe drauflegen, sondern dass wir die richtige Perspektive von Dingen bekommen, dass wir das richtige Bild von Sachen bekommen und dann passieren andere Dinge ganz automatisch. Und ich will jetzt mit euch diesen Text vertiefen, weil ich hier auch einfach so ein paar beeindruckende Sachen sehe, die Gott uns schenken möchte. Drei Geschenke gibt's von Gott in diesem Text für uns. Und ich beginne einfach mal mit dieser Erwählung, mit diesem, wie ich finde, doch auch schwierigen Thema. Ja. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, heißt es. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus. Hier denkt man erstmal, okay, was für geistliche Segnungen sind es? Und dann kann man aber wirklich aus dem Griechischen schließen, dass das hier dieses Wie heißt, zum Beispiel, indem er uns auserwählt hat. Also es ist eine von den Segnungen, die hier aufgeführt werden, ist diese Erwählung. Ein Geschenk Gottes für dich ist, dass er uns erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und das Erste, an das ich immer denke, ist so, ja, wir sind erwählt, da gibt es irgendwelche Menschen, die sind nicht erwählt, was ist mit denen? So, Gott, ich brauche die Erwählung nicht, ja, lass einfach nur alle in den Himmel kommen. So, das ist mein Gedanke, ja, das ist das, was irgendwie bei mir im Hintergrund ist. Aber ich musste merken und verstehen und lernen, dass es hier gar nicht so sehr darum geht, wie Gott das alles managt von oben und dass wir das wissen müssen, wer trifft jetzt welche Entscheidungen und wie können wir das verstehen, dass Menschen Verantwortung haben und dass sie das Evangelium selber annehmen müssen und dass Gott trotzdem sie erwählt hat. Das ist ja irgendwie in der Theologie so eine ganz, ganz große Frage. Und ich glaube, und das ist auch was mir irgendwann mal klar geworden ist, die Lösung ist nicht in meinem Kopf, sondern in Gott. Und genau, deswegen denke ich, müssen wir das auch gar nicht groß irgendwie als ein Problem sehen. Wichtig ist, dass wir verstehen, was hier gemeint ist. Es heißt hier, dass Gott uns auserwählt hat in Jesus und das vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott die Welt gemacht hat, hatte er schon einen anderen Gedanken. Und auch hier dieses Wort Grundlegung, das bedeutet eigentlich Bau, vor dem Bau der Welt. Das kann man nachlesen, da merkt man, okay, komisch, wieso schreibst du so, ja, Paulus? Aber es geht darum, dass diese Welt wie auch so ein Bauwerk ist, zum Beispiel wie ein Bauwerk von den Ephesern. Aber bevor dieses Bauwerk geplant wurde, wurde ein anderes Bauwerk geplant. Und da geht es nicht um deine Rettung, die geplant wurde, sondern es geht darum, dass uns, auch wieder eine Wir-Gruppe, dass wir geplant wurden, nämlich als Gemeinde. Ja. Und das ist das, finde ich, was hier so spannend ist. Das, was Gott macht, ist, dass er ein, ja, wie so ein Haus baut und sagt, aber bevor ich dieses Haus gebaut habe, habe ich eine bestimmte Wohnung in diesem Haus geplant, in der ich wohnen will, die ich für mich auserwählt habe, für die ich mir besonders was vorgenommen habe. Und das finde ich, ist so unglaublich wichtig, dass wir das irgendwie verstehen. Hey, Gott hat nicht zuerst die Welt gemacht und an die Welt gedacht und dann hat er gedacht, ja, okay, und wenn sich die Menschen jetzt gegen mich entscheiden, ja gut, dann gründen wir halt die Gemeinde. Nein, er hat vorher schon, bevor er die Welt gemacht hat, hat er gedacht, ich habe ein Ziel, nämlich ich will hier drin eine besondere Wohnung bauen. Ich will hier einen wichtigeren Bau noch machen. Ja. Und konkret für mich bedeutet es, hey, bevor ich das Weltklima verbessere ich das Klima in der Gemeinde, sorry, das ist ein bisschen politisch, aber bevor wir die Welt gestalten, gestalte ich die Gemeinde, weil das ist das, was tatsächlich von Gott vorher gesehen wurde, was er vorher geplant hat, was ihm vorher schon wichtig war, auch wenn er die Welt so detailliert und schön gemacht hat, noch schöner wollte er die Gemeinde machen. Ja. Und ich denke, das ist das, was er hier sagen will. Er wollte uns makellos hinstellen. Er wollte uns als etwas hinstellen, was das alles nochmal toppt, was das alles nochmal, ja, so einfach übersteigt, diese Gemeinde, die er schafft, dieses uns. Letztendlich spricht Paulus hier einmal von uns und er spricht später von ihr. Und er spricht von uns als denen, die sich als Juden sehen. Paulus war ja selber Jude. Aber genauso gilt es für die, die dann dazukommen. Das sagt auch ihr, die ihr gläubig geworden seid, euch gilt es auch, die Verheißung und so weiter. Und deswegen kann man das wirklich so sehen. Die Gemeinde ist das, was Gott von Anfang an, von vornherein sich gedacht hat und was er uns auch als sinnvolles Werk geben wollte. Und ich merke, wie heute auch viele Leute sich überlegen, ja, was will ich meinem Leben für einen Sinn geben, was gebe ich mir für ein Ziel? Und ich habe ein Beispiel immer wieder bei den Jugendlichen zur Zeit gebracht, das will ich euch auch noch mitgeben. Genau, ich habe hier dieses Kabel. Moment, das bist du, okay? Also das ist dein Leben. Und so oft fragen sich Menschen, hey, was mache ich mit diesem Leben? Ja, die wissen gar nicht, was man damit machen kann. Ja, aber das Gute ist ja, dass man heute alle Freiheiten hat. Man hat ja so gut wie alle Möglichkeiten. Und deswegen fällt einem schon irgendwas Kreatives ein. Ja, und so füllen Menschen ihr Leben mit, indem sie zum Beispiel eine Wäscheleine draus machen. Sie geben ihrem Leben einen Sinn. Und wisst ihr, das funktioniert. Das ist richtig cool. Die kann man wirklich benutzen, diese Wäscheleine. Die ist bombastisch. Und manchmal schauen wir Christen auf andere rüber und sagen, Mann, hat der ein krasses Leben, der ist voll die Wäscheleine. Ja? Und was wir aber nicht verstehen ist, oder was wir eigentlich verstehen können, ist, das Kabel ist nicht dafür gemacht. Das Kabel ist für was anderes gemacht. Nämlich, alleine bringt schon mal gar nichts. Es muss verbunden sein. Mit der Gemeinde, mit einem anderen Teil. Und dann, ja, kann es eine lange Wäscheleine sein, aber darum geht es auch nicht. Sondern, mein Laptop braucht Strom. Die Menschen brauchen Liebe, sie brauchen Kraft, sie brauchen irgendwas von Gott. Da muss irgendwas durchfließen. Und das ist der eigentliche Sinn. Das ist das eigentliche, wozu das Kabel da ist, wozu unser Leben da ist. Und ich muss nicht überlegen, wie gebe ich meinem Leben jetzt Sinn, wie kann ich das irgendwie so gestalten, dass ich am Ende nichts bereuen muss. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Jesus lieben und das ernst nehmen, dass wir Teil dieses Werks sind, dann werden wir nicht am Ende dastehen und irgendwie denken, ich habe alles falsch gemacht. So, das ist das Erste mit dem, womit Gott uns beschenkt. Er beschenkt uns mit einem sinnvollen Werk. Das Zweite, was ich hier in dem Text sehe, ist, lass uns das nochmal kurz lesen. Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also Gott hat uns vorher bestimmt zu etwas. Er hatte vorher sich schon Gedanken gemacht und eine Entscheidung getroffen. Was auch ganz interessant ist, hier steht was von Sohnschaft, es geht letztendlich um Kindschaft, es geht um ein anderes Beziehungsverhältnis, ein neues Beziehungsverhältnis, was gemacht wird. Und in der Antike, da hat man Menschen nicht als Baby adoptiert, sondern erst als Erwachsene eigentlich. Und so haben sich gerade reiche Menschen einen Erben gesucht und die Person dann adoptiert in einem höheren Alter und haben sich das gut überlegt. Und so hat sich Gottes aber, er hat sich das nicht erst überlegt, so im Sinne von, ja, jetzt schaue ich mal, wie die Leute das Leben hier meistern und ja, dann bestimme ich, wer dabei ist bei mir, sondern er hat vorher schon, bevor wir überhaupt gelebt haben, hat er schon entschieden, ich will diese Menschen, ich entscheide mich für diese Menschen, ich bin ja für diese Menschen. Und seine Entscheidung ist so viel wichtiger als unsere Entscheidung und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie von unserer Entscheidung, dass wir uns zum Glauben gekommen sind, sehr hoch manchmal denken. Und das ist, ja, finde ich nicht so richtig. Und mir geht es manchmal so, dass ich sag, ah, okay, warum bekehrt sich die nicht? Die hat doch so viele Wunder gesehen. Also ich habe nur halb so viele Wunder gebraucht oder auch hab nur halb so viele Wunder gekriegt. Ich habe es auch geschafft, zu Jesus Ja zu sagen. Aber es ist nicht das, was ich geschafft habe, das, was entscheidend ist, sondern das, was er im Vorhinein entschieden hat, ist das, was so viel wichtiger war, was so viel bedeutender ist, dass ein Gott sagt, hey, für diese Menschen entscheide ich mich. Und das ist auch was, wo wir eine Perspektive verändern dürfen. Lass mal das nächste Bild zeigen. Genau. Manchmal denken wir uns so, Gott, bitte beschütze mich. Ja. Und dann trifft uns irgendein Stein und wir fragen uns, warum? Ja. Und sind sauer und wir sehen, okay, es fallen auch andere Steine noch auf den Boden. Und dann gucken wir und dann kommt das nächste Bild. Da steht jetzt, are you alright? Also geht's dir gut? Es könnte sein, dass dich ein Stein getroffen hat. Ja. Also Jesus, der da steht und sagt, ja, ups, könnte dich getroffen haben. Und ich glaube aber nicht, dass Jesus sagt, ups, könnte dich getroffen haben, sondern dass Jesus sagt, ich habe mir Gedanken gemacht und ich weiß, dass es dich schmerzt, aber es hat dich trotzdem getroffen. Und das ist diese, so eine andere Perspektive, die wir einnehmen dürfen, dass Gott nicht dasteht und sagt, ja, so, du entscheidest dich für mich und dann musst du dich ständig wieder entscheiden und irgendwie alles meistern, sondern Gott sagt, ich habe mich für dich entschieden, ich stehe da, ich stehe für dich ein und alles, was dich jetzt noch trifft, das muss erst durch mich durch. Das muss erst an mir vorbei, bevor es zu dir kommt. Das muss erst wirklich von mir irgendwo erlitten werden und von mir getragen werden und das berührt in erster Linie mich, bevor es dich berührt. Und das finde ich ist so so eine krasse Sache einfach, dass Gott uns diese Gewissheit gibt, dieses Bild gibt, dass er sagt, hey, ich trage das, obwohl ihr eigentlich ja selber schuld seid manchmal. Ich glaube, Jesus könnte da weggehen und das wir würden uns denken, ja, blöd, jetzt erwischt es uns voll. Aber wir wären auch oft selber schuld. Und Jesus sagt trotzdem, und meine Vergebung ist da und du kriegst nicht alles ab. Und das, was du jetzt noch abkriegst, das ist erst durch mich durchgegangen. Also, Gott beschenkt uns mit vorausgehenden Entscheidungen. Und die dritte Sache ist diese Erkenntnis, von der hier steht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Und ich habe vorher schon was angekündigt mit diesem uns und ihr. Und wenn man sich das so auch gesamtbiblisch anschaut, dann stellt man was fest, dass Gott was vorhatte, nämlich von vornherein, von Anfang an, hat er gesagt, ich will eine Gruppe schaffen von Menschen, das auch die nächste Folie zeigen, eine Gruppe von Menschen, die zunächst mal in Abraham besteht, zu der dann die Juden dazu gehören, die also die früheren Israeliten, die an Gott glaubten, die den Glauben hatten. Und zu denen will ich die Christen dazu berufen, die an Jesus glauben. Und also es soll nicht heißen, dass jetzt irgendwie jeder, der Jude ist, sondern wirklich derjenige, der diesen göttlichen Glauben hatte, das war nämlich das, worum es ging. Dass Gott daraus eine Familie macht. Dass er eine große Familie macht und uns das schenkt und hier steht, durch seinen Geist. Ja. So, der Geist Gottes ist ein Gott, ein Geist, der uns alle vereint. Ich habe eine Klassenkameradin in meiner Bibelschule gehabt, die gesagt hat, dass sie so mit so einem Hass gelebt hat eigentlich, als sie noch nicht gläubig war. Sie hatte Hass auf Juden, sie hatte Hass auf andere Menschengruppen, sie war Kurdin und hat dafür gekämpft, für ein freies Kurdistan. Und sie ist gläubig geworden und plötzlich hatte sie Liebe für all diese Menschen. Plötzlich war da eine Liebe in ihrem Herzen, die sie gar nicht erklären konnte, die für sie einfach da war. Und ich habe auch in meinem Leben erlebt, immer da, wo ich irgendwo so einen Groll in mir hatte, oder was heißt immer da, sondern gerade in so Situationen hat Gott manchmal ganz besonders gesagt, hey, und hier will ich, dass sich was verändert. Hier will ich, dass Einheit hineinkommt, dass du in Frieden hineinkommst. Und das ist das, was Gott schaffen will, ein großes Friedensreich letztendlich an Menschen, die durch ihn in Frieden leben, die durch ihn im Frieden miteinander leben. Ich habe so eine These, dass wir Christen die Besten sein müssten und vor allem die besten Voraussetzungen dafür haben, Konflikte zu lösen. Ich weiß, dass es vielleicht nicht immer so einfach ist, aber und das ist das, was uns dieser Text hier sagt. Gott schenkt uns einen Geist, der uns Erkenntnis gibt, der uns Weisheit gibt, der uns zeigt, wie wir in verschiedensten Situationen aufeinander zugehen können und wie diese Familie entstehen kann, die in alle Ewigkeit bestehen soll. Ja, und ich finde, wenn ich diese drei Dinge anschaue, dann merke ich, der Glaube hat viel, viel, viel zu bieten, dass wieder die Folie zeigen mit diesen drei Punkten. Wir bekommen Erwählung, wir bekommen eben dieses sinnvolle Werk, für das wir einstehen dürfen. Wir bekommen eine vorausgehende Entscheidung Gottes, die grundsätzlich immer vorausgeht. Wir bekommen einen vereinenden Geist. Und ich glaube, das ist das, was sich viele Menschen wünschen. Viele suchen nach Sinn, viele wollen irgendwie das richtige Puzzleteil sein, am richtigen Stück, am richtigen Platz. Sie wollen eine innere Stimme haben, die ihnen immer das Richtige sagt. Und dieses Paket ist exklusiv, das gibt es für Christen gratis. Ja, heute kaufen. Lasst euch beschenken. Ja, das will ich uns mitgeben. Und ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen würden, wenn wir diese Perspektive einnehmen würden, wir würden ein anderes Selbstbewusstsein haben. Wir würden nicht denken, wir Christen sind auch noch da und irgendwie unsere Gemeinde funktioniert auch so halbwegs, sondern wir würden wissen, hey, auch wenn es die Situation ganz gewöhnlich erscheint, es ist beeindruckend, was Gott tut. Amen.